Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vor 20 Jahren ist der Perlentaucher zum ersten Mal aufgetaucht, die tägliche Kulturpresseschau im Internet. Hier werden die Feuilletons der überregionalen Tageszeitungen gesichtet, zitiert und verlinkt. Interessante Rezensionen ebenso wie wichtige Debatten. Ergänzt um eine internationale Magazinrundschau und eigene Autorentexte. Diese geniale Idee haben im Jahr 2000 einige ehemalige Taz-Redakteure realisiert. Thierry Chervel ist einer von Ihnen und bis heute dabei. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wann ist denn die übliche Arbeitszeit eines Perlentaucher-Redakteurs?
Einige fangen nachts an und die anderen früh morgens. Ich selber fange um 6:30 etwa an. Ja, ungefähr so wie im Radio.
Ja, also auch Nachtarbeit, damit morgens um 9 der Perlentaucher fertig ist.
Genau, ja, das gehört ein bisschen dazu. Man kann sich überlegen, wenn man mitarbeitet an der Presseschau morgens, ob man halt nachts schon vorarbeitet oder ob man sehr früh aufsteht und dann erst anfängt.
Wie subjektiv ist denn die Auswahl, die Sie und Ihre KollegInnen treffen?
Die Auswahl ist subjektiv. Wir sind nicht die Deutsche Presseagentur. Wir haben Meinungen, wir äußern Meinungen auch und deswegen heißt es auch, dass wir eine kommentierte Presseschau sind. Trotzdem versuchen wir aber, unterschiedliche Standpunkte wieder zu spiegeln und eine Debatte auch sozusagen in ihrer Dynamik, in ihrem Spannungsfeld abzubilden.
Als Sie am 15. März 2000 angefangen haben, waren die Zeitungen noch fast nicht präsent im Internet. Es gab dafür immer mehr Blogs, später dann Facebook, Twitter. Wie hat dieser Medienumbruch im Internet den Perlentaucher verändert?
Hat ihn stark verändert. Wir sind ja nur ein kleiner Laden von 4, 5 Leuten. Und man musste sich diesen Veränderungen permanent anpassen. Man muss sich mal überlegen, dass im Jahr 2000 in Deutschland Google noch unbekannt war. Es existierte zwar schon, es ist kurz vor dem Perlentaucher gegründet worden, aber es existierte bis dahin nur die amerikanische Seite, die deutsche kam ein bisschen später. Damals suchte man noch mit Alta Vista und ähnlichen Suchmaschinen. Die Form des Blogs war in Deutschland zumindest noch völlig unbekannt. Soziale Medien existierten noch nicht. Was existierte, waren Newsgroups zum Beispiel. Das heißt, das Netz hat fast jedes Jahr neue Trends hervorgebracht. Zu diesen Trends gehörte auch zum Beispiel der Umbruch, der durch die mobilen Geräte kam, der dann wiederum andere Nutzungszeiten bedeutete. Mit einem Tablet sitzt man zu Hause auf der Couch und so. Vorher wurde man eher tagsüber gelesen. Also man musste sich permanent diesen Entwicklungen anpassen.
Schon nach den ersten 3 Jahren haben Sie den Grimme Online Award bekommen für Medienjournalismus. Damals hat sie die Jury als einzigartiges Journal der Journale beschrieben. In den heutigen Geburtstagsartikeln, da werden vor allem 2 Dinge betont, die den Perlentaucher auszeichnen, nämlich die Ideologieferne und die Streitfähigkeit. Fallen Ihnen, Herr Chervel, Beispiele ein, an denen sich das gut zeigen lässt, die Ideologieferne und die Streitfähigkeit des Perlentauchers?
Ja, was genau Ideologieferne heißt, ist mir nicht ganz klar. Streitfähigkeit, ja, wir haben an einigen Streitigkeiten teilgenommen. Da könnte ich 2 nennen, die wichtig waren. Das eine war zum Beispiel die Mohammed-Karikaturen. Da waren wir auch deshalb wichtig, weil die Zeitungen damals die Karikaturen gar nicht abbildeten. Dadurch wurden Adressen wie unsere auch zu, wie soll man sagen, Knotenpunkten der Informationen. Wir haben die Karikaturen nicht nur abgebildet, sondern haben natürlich auch sehr stark verlinkt auf alle Debatten, auch in Frankreich dazu. Der andere Streit, auch sehr wichtig und charakteristisch, war der Streit um Leistungsschutzrechte für Presseverleger. Das ist ein Thema, das für das Publikum meistens sehr trocken wirkt, aber an die Substanz geht, weil es darum geht, ob Zitate gewissermaßen kostenpflichtig werden und bis zu welchem Grad man sozusagen zitieren darf, ohne um Lizenzen nachzufragen bei Zeitungen. Und da war die Debatte überhaupt erst komplett, wenn man auch die Internetmedien las, weil die Zeitungen ehrlich gesagt recht selektiv über dieses Thema berichtet haben.
Ob die Debatte um Peter Handke, das Humboldt-Forum oder auch MeToo im Archiv des Perlentauchers, da bekommt man das alles auch nachträglich gebündelt. Können Sie eigentlich ablesen, welche Themensetzungen Ihnen am meisten Klicks und Verweildauer bescheren?
Das könnten wir sicher, aber ehrlich gesagt beugen wir uns gar nicht so intensiv über die Zahlen, weil wir sind halt so klein und das unterscheidet uns auch von größeren Medien. Wir können gar nicht immer zu analysieren, wir müssen auch ein bisschen auf Sicht fahren. Tatsächlich ist Perlentaucher eigentlich eine Nussschale. Im Ozean dieses Internets und neben uns kreuzen viel, viel größere Dampfer. Und ja, wir fahren auf Sicht. Wir freuen uns, dass unsere Zahlen gerade im letzten Jahr deutlich gestiegen sind. Wir haben auch einige Vermutungen, warum das der Fall ist. Aber wir verfolgen im Grunde nicht im Einzelnen, welche Debatte jetzt die meisten Klicks bringt.
Oder? Ja, was sind denn die Vermutungen?
Zweierlei. Also erstens, viele Medien haben inzwischen Zahlschranken hochgezogen, stärkere Zahlschranken als früher. Das heißt, Medien, die wie wir nicht kostenpflichtig sind, sind dann natürlichere Anlaufstellen. Und die andere Vermutung ist ganz klar, wir lesen nicht mehr nur die Buchkritiken der großen Tageszeitungen und stellen Resümees dazu ins Netz, sondern auch des Deutschlandfunk und von Deutschlandfunk Kultur. Das hat die Zahl der Resümees deutlich erhöht in unserer Buchdatenbank und auch das führt zu höheren Besucherzahlen.
Was wissen Sie über Ihre Leserinnen?
Ja, es sind viele weibliche Leserinnen. Ich würde sagen, das Publikum entspricht in etwa dem Publikum in den Feuilletons, ist aber jünger und weiblicher.
Sie haben jetzt gesagt, gerade ist der Perlentaucher ein bisschen im Aufwind, aber gab es auch Situationen, da war er fast am Absaufen, oder?
Es gab die Zeit, wenn Sie darauf anspielen, des Konflikts mit der FAZ und der Süddeutschen Zeitung, die beide gegen uns geklagt haben, weil sie fanden, dass unsere Resümees ihre Kreise störten gewissermaßen. Diesen Prozess, der dauerte über Jahre und wir haben ihn am Ende so gut wie gewonnen, zu 90% gewonnen, mit einigen Federn, die wir lassen mussten. Das ist natürlich existenziell gefährdend, aber wir haben es geschafft, das durchzustehen, noch gute Anwälte hatten.
Wie finanzieren Sie das Projekt? Ist ja erstmal kostenlos zu haben, der Perlentaucher.
Ja, wir leben zu, würde mal sagen, 75% von Werbung. Unsere wichtigsten Werbepartner sind Buchverlage, die bei uns werben. Wir haben auch einige Formen erfunden, die fürs Internet besonders gut sind und für die Verlage leicht zu realisieren sind. Auch Kulturinstitutionen werben mehr und mehr, Museen zum Beispiel. Dann ist für uns sehr, sehr wichtig geworden, dass wir eine Art freiwilliges Abo eingerichtet haben. Das heißt, unsere Inhalte sind zwar kostenfrei, aber wer Lust hat, kann uns trotzdem abonnieren, bekommt dann auch ein paar kleine Privilegien dafür. Und seit letztem Jahr versuchen wir durch einen Buchladen, einen Online-Buchladen, der auch eine Alternative zu Amazon darstellen soll, einen literarischen Online-Buchladen namens Eichendorf 21, auch über Buchverkäufe Umsätze zu erzielen.
Was haben Sie noch vor mit dem Perlentaucher? Gibt es Ideen für weitere Veränderungen?
Ja, es gibt natürlich durchaus Ideen. Jetzt ist erstmal tatsächlich dieser Buchladen für uns wichtig. Die wichtigste Idee ist natürlich für so einen kleinen Laden, auch in den jetzigen schwierigen Zeiten, zu überleben. Und das bedeutet, dass man erstens weiterhin auch sehr gute Beziehungen zu den Kunden braucht und zweitens, noch wichtiger, zu den Lesern. Und eigentlich möchten wir den Qualitätsbegriff, den die großen deutschen Zeitungen haben, gerade in ihren Feuilletons, übertragen auf das neue Medium und ein Prisma sein sozusagen, das auch verbindet zwischen verschiedenen Teilen der Öffentlichkeit und das möchten wir weiterentwickeln. Das war mir von Anfang an, aber da gibt es immer neue Sachen, die man tun kann. Wir haben ja viele Kolumnen und Ähnliches entwickelt und da würden wir gern auch noch reicher werden.
20 Jahre Perlentaucher Thierry Chervel. Wie feiern Sie das in Zeiten von Corona?
Ja, wir hätten, wann wäre das gewesen? Am Donnerstag unsere Geburtstagsfeier gehabt. Wir wollten ein kleines Podium machen zu einem literarischen Thema und dann feiern. Das mussten wir natürlich absagen und wir halten uns jetzt an den braven Soldaten Schweig und sagen, wir feiern nach dem Krieg um 12. Das heißt, wir haben das verschoben, bis diese Krise vorbei ist und dann versuchen wir mit dem Literaturhaus Berlin zusammen einen neuen Termin zu machen und werden so feiern, als hätten wir genau an diesem Tag Geburtstag.
Möge das bald stattfinden. Thierry Chervel, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.